einschalten.
Auch von meiner Seite möchte ich euch alle ganz, ganz herzlich begrüßen zu unserem Erntedank-Gottesdienst. Und wie ihr vielleicht schon euch selber gefragt habt, wir sind etwas früh dran dieses Jahr. Also Erntedank ist normalerweise Ende September, Anfang Oktober. Es gibt da kein fixes Datum. Wir sind aus verschiedensten Gründen ein bisschen früh dran dieses Jahr, aber die Früchte sind schon da und auch der Sinn des Erntedanks ist da. Wir dürfen uns freuen über Gott, unseren Schöpfer, der uns alles schenkt. Ich habe mir die Frage gestellt, wo ist denn das Erntedankfest eigentlich im Neuen Testament? Ich habe es nicht gefunden. Das ist aber überhaupt kein Thema. Vielleicht gehen wir mal ganz kurz zurück ins Alte Testament. Da gibt es das Laubhüttenfest und das ist das letzte der großen Feste, zu dem ganz Israel zusammengekommen ist nach Jerusalem. Es heißt auch Sukkot und in diesem Laubhüttenfest wurde eine Woche lang gefeiert und man hat eine Woche lang die Früchte der Ernte gegessen und auch getrunken. Du, die haben auch getrunken, also das sind zwar gar nicht wenig. Und es heißt eben dann, sie sollen sich 7 Tage lang nur freuen vor dem Herrn. Ist das nicht wunderschön? Sie kommen zusammen und sollen sich 7 Tage lang nur freuen vor dem Angesicht Gottes. Das war sozusagen der Sinn und Zweck dieses Erntedankfestes. Ich habe gesagt, es ist das letzte Fest. Unmittelbar vor diesem Fest war der sogenannte große Versöhnungstag, Yom Kippur. Und an diesem Versöhnungstag hat der Hohepriester Sühnung, ein Opfer, ein Sühneopfer dargebracht, um Sühnung zu erwirken für die Sünden des Volkes. Sühnung, Versöhnung, dadurch ist Versöhnung geschehen zwischen Gott und dem Menschen. Und dann ist es kein Wunder, dass man sich freuen kann. Man freut sich über die Versöhnung mit Gott, man freut sich über die Früchte der Erde. Und das ist sozusagen der biblische Hintergrund. Und auch wenn das im Neuen Testament nicht dezidiert dasteht, dürfen wir diesen Brauch weiterführen. Wir dürfen gerne jedes Jahr den Erntedank feiern. Und es ist wirklich etwas Schönes, weil wir uns Gott des Schöpfers, weil wir Gott des Schöpfers gedenken. Das ist auch in den Versen zum Ausdruck gekommen aus Psalm 104. Es ist auch in diesem Quiz für die Kinder zum Ausdruck gekommen. Gott, der Schöpfer, steckt hinter diesen wunderbaren Dingen. Und so bekennen wir als christliche Kirchen im apostolischen Glaubensbekenntnis, der erste Satz lautet, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das bekennen wir. Wir bekennen Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und drum haben wir im Psalm 104 in der Lesung gehört, ich preise dich, Herr, meine Seele. Du bist sehr groß, mit Majestät und Pracht bist du gekleidet. Du hast die Erde gegründet. Du hast all das geschaffen, damit alle Tiere des Feldes und das Vieh, dass es ernährt werden kann, aber auch den Menschen. Du hast Pflanzen geschenkt zum Dienst des Menschen, damit der Erdboden Brot hervorbringe aus der Erde. Aber nicht nur das, es geht nicht nur um Grundnahrungsmittel, Brot steht für die Grundnahrungsmittel, fürs nackte Überleben sozusagen, sondern und Wein, der das Menschenherz erfreut. Das ist für mich der Stichpunkt. Brot und Wein, der das Menschenherz erfreut. Und das ist wirklich der tiefste Sinn dieses Erntedankfestes, dass wir voller Freude sein dürfen, weil Gott unser Herz erfreut. Und ihr seht, die Lebensmittel, ein gutes Essen, darum gehört das auch zu einem Fest, erfreut das Herz. Nicht nur den Magen, auch das Herz. Der Apostel Paulus, wenn er zu Nichtjuden predigt, und wir finden solche Predigten in der Apostelgeschichte, dann betont er, dass er den Gott verkündigt, der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Es gibt nämlich eine Situation in der Apostelgeschichte, wo Paulus und Silas einen gelähmten Mann heilen. Und die Leute sind so begeistert, dass sie Paulus und Silas Opfer darbringen wollen. Und der Paulus, komplett geschockt, und sagt, liebe Leute, was macht ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen, Menschen wie ihr. Und mit der guten Nachricht, mit dem Evangelium, das wir euch bringen, fordern wir euch ja geradezu auf, euch von all diesen Götzen, von diesen Göttern abzuwenden, die gar keine Götter sind. Und er sagt dann, wendet euch dem lebendigen Gott zu, dem Gott, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, mit allem, was darinnen ist. Und es ist sehr wichtig, diese Unterscheidung. Es gibt den Schöpfer und es gibt Geschöpfe, Geschaffenes. Und wir Menschen, wir neigen oft dazu, dass wir das Geschaffene verehren. Und dass wir diesen Unterschied nicht machen. Es gibt den Schöpfer und es gibt das Geschaffene. Und dann sagt er weiter, Gott gab sich den Menschen doch zu erkennen, indem er ihnen Gutes tat. Er ist es, der vom Himmel her Regen schickt und euch zu den von ihm bestimmten Zeiten reiche Ernten schenkt. Er gibt euch Nahrung im Überfluss und erfüllt eure Herzen mit Freude. Haben wir wiederum diesen Gedanken, dass Gott durch die Schöpfung, durch die Ernte, durch die Gaben, die er uns gibt, Freude schenken möchte. Und das ist die Botschaft. Wir sollen nicht die Geschöpfe anbeten, wie schön sie auch sein mögen, wie begeistert wir darüber sein mögen, sondern wir sollen den anbeten, der das geschaffen hat, Gott. Und uns freuen darüber. Also ganz wichtig, dass wir uns über Gott, den Schöpfer, freuen. Und jetzt möchte ich, nachdem ich das so stark betont habe, die Frage in den Raum werfen, ja, welche Bedeutung hat denn der Schöpfer Gott heutzutage überhaupt noch? Freuen die Menschen sich über Gott, den Schöpfer? Wie geht es euch in der Schule? Lernt ihr von Gott, dem Schöpfer? Also als ich im Gymi war und in Biologie und auch an der Uni später, hat man gesagt, nein, alles nicht geschaffen. Das ist von selbst entstanden, aus Zufall entstanden. Es gibt keinen Schöpfergott, der alles geschaffen hat. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gehört? Und es ist aber interessant zu beobachten, in dem gleichen Maß, wie die Menschen den Schöpfergott ablehnen, in dem gleichen Maß beten sie die Schöpfung an. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Bilder gesehen habt oder vielleicht Dokumentationen gesehen haben, wie Leute in der Natur irgendwelche Rituale feiern. Oder wie sie dann sagen, ja, das ist ein Kraftort. Strömt eine übermenschliche Kraft auf uns herab. Esoterik, Naturkulte, magische Dinge. Eine meiner Schwägerinnen hat einmal gesagt, du musst nur deinen Wunsch ins Weltall sprechen und fest daran glauben, dann bekommst du es. Also das Weltall ist der Gott. Da musst du deine Wünsche hinsprechen. Oder wenn man Dokumentationen über Tiere sieht, da heißt es immer, die Natur hat das so ganz toll gemacht. Die Natur ist intelligent, die Natur erschafft sich selbst. Ist genial, die Natur ist genial. Und so hat bereits unser Enkel, der Bruder von Sophia, einmal zu Gabi gesagt, Gabi hat gesagt, Gott hat das Meer geschaffen. Sagt er, nein. Das Meer kommt von den Flüssen. Die rennen alle ins Meer hinein. Und die Flüsse wiederum, die kommen vom Regen. Gott hat das Meer nicht erschaffen, hat er gesagt. 5 Jahre. Ich habe gesagt, ja, und wo kommt das alles her? Wo kommt der Regen her? Wo kommen die Flüsse her? Und dann ist ihm bewusst geworden, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Mechanismus, dass man versteht, wie etwas funktioniert, ist ein Unterschied zum Ursprung all dessen, wo es herkommt. Also ich sage ein primitives Beispiel, das ich mal wo gelesen habe. Stell dir vor, im Urwald steht ein Auto und es kommen Menschen, Ureinwohner, die ein Auto nicht kennen und plötzlich fahren die rum und denken sie, boah, das ist ein Gott. Das Auto ist ein Gott. Und dann merken sie, hey, da ist ja ein Motor drinnen und die lernen, wie das funktioniert. Sagen, ah, es gibt keinen Gott. Das Auto, wir wissen, wie das Auto funktioniert. Wo das, aber eben, wo das Auto herkommt, dass es dahinter jemand gibt, der sich Gedanken gemacht hat, der das entwickelt hat, dann Leute, die das zusammengebaut haben, wird damit überhaupt nicht erklärt. Wir müssen unterscheiden zwischen einem Mechanismus und dem Ursprung all dieser Dinge. Und es ist ganz einfach, das eine schließt das andere nicht aus. Das ist oft unser logischer Fehler, den wir machen. Das eine schließt das andere nicht aus. Auch wenn wir verstehen, wie etwas funktioniert, haben wir noch nicht die Antwort, wo es herkommt. Das ist wirklich sehr, 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 sehr wichtig. Diesen logischen Fehler macht man teilweise auch mit dem Erntedankfest. Ich habe mal gelesen in einer Zeitung, wo jemand gesagt hat, was heißt hier Erntedank, Gott zu danken? Die Bauern haben das gemacht. Die Bauern haben all das für uns gemacht. Ja, das stimmt ja, wir sollen das auch wertschätzen. Aber es beantwortet nicht die Frage, wo kommt das ursprünglich her? Und da möchte ich uns wirklich ermutigen, dass wir wieder neue Freude bekommen über Gott, unseren Schöpfer. Gott ist der Urheber von all dem. Gott ist die Intelligenz dahinter. Und Gott ist derjenige, der uns Menschen den Auftrag gegeben hat, die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Man nennt das den Kulturauftrag. Den hat Gott uns gegeben. Gabi hat versucht, mit ihrem Quiz zu zeigen, wie genial das eigentlich ist, dass in so einem kleinen, jetzt weiß ich nicht, ob wir da einen Pointer haben, ja, hier, in so einem kleinen Kernchen einer Erdbeere steckt die ganze Information drinnen, dass wiederum eine Erdbeerpflanze wachsen kann, aus der dann wieder Erdbeeren, wo Erdbeeren dann dran sind, die wir ernten können. Das ist genial. Gabi macht das auch mit Tomaten. Dann die, die uns am besten schmecken, dann nimmt sie die Kerne raus, säubert sie, trocknet sie, hebt sie auf, im Frühjahr in die Erde rein, plötzlich kommen da Keimlinge raus und auf einmal wächst da eine Staude, die wird 2 Meter hoch und da sind Tomaten drauf. Das ist genial. Es ist wirklich genial. Und wir sind oft schon so daran gewöhnt, an diese Dinge. Und so, oh, wie soll so? Nein, es ist nicht so, liebe Leute. Es ist genial. Und das Ganze kann man auch auf uns Menschen übertragen. Ich habe hier ein Buch, ich habe es mitgenommen, wenn es dann auch der Predigt interessiert. Das heißt, kein Gott ist auch keine Lösung. Guter Titel, oder? Kein Gott ist auch keine Lösung. Und der nimmt im Bezug auf solche Dinge, die ich da jetzt schon kurz angerissen habe. Und ich möchte zumindest einen Gedankengang aus dem Buch mit euch teilen. Wer weiß, was das ist? Wer weiß, was das ist? Schüler und Schülerinnen. Carlos, was ist denn das? Yes, DNA. Jetzt gibt es noch jemand, der weiß, was DNA heißt. Das ist eine Abkürzung. Ein Zungenbrecher. Ich sage es jetzt auf Deutsch, weil da kann ich es besser aussprechen. Desoxyribonukleinsäure. Da haben wir sie jetzt, diese DNS, DNA, DNA ist Englisch, DNS ist Deutsch. Und das ist ein Molekül, ein riesiges Molekül mit verschiedensten chemischen Bestandteilen. Und das steckt in einem Zellkern, in einer Zelle im Zellkern drinnen. Da kommt es her. Und zwar haben wir 46 solcher Dinge, 2 × 23, immer so Paare stecken da zusammen. Und wir sehen, oder wenn man jetzt so ein Molekül ausrollen würde aus einer Zelle, dann wäre das 2 Meter lang und größer als so ein Mann. Und dieses DNS, diese DNA, die hat einen Code. Das sind vier verschiedene Basen. Die sind ein Code, eine Geheimsprache, aber wirklich eine echte Geheimsprache. Und wenn man jetzt die Übung machen würde, dass man diese Information, die auf einem solchen Chromosom draufsteht, auf ein Blatt Papier schreiben würde, dann würde das ungefähr so aussehen. Ui, das schaut jetzt aber gar nicht gut aus, dass was passiert. Das wären jetzt wieder diese Buchstaben, diese Codes. Und wenn man die ganze Information, die da drinnen steht, auf Papier schreiben würde, dann wäre das ein Stoß wie, das kennt ihr wahrscheinlich, das ist ein 500-Blatt-Pack, das man in den Drucker reinstecken kann. Wir bräuchten 2414 solcher Packs, um die Information aufzudrucken, die in einem Chromosom sind. Das kann man sich nicht vorstellen. Das wäre der Turm, wenn man das aufstapeln würde, so hoch wie ein 130 Meter hoher Turm, nur voll beschriftetes Papier. Und allein der Druck würde 20.000 Franken kosten. Gigantisch. Es ist gigantisch. Und ja. Der Autor spinnt diesen Gedanken weiter. Er sagt, es ist jetzt nur ein einziges Genom in einer einzigen unserer Körperzellen. Es gibt aber 32 Billiarden solcher Zellen in unserem Körper und in jedem dieser Zelle ist das drinnen. Das heißt, es werden 4.128 Billiarden DIN A4-Seiten, die man bräuchte, um diese Information aufzudrucken oder, wenn man den Stapel machen würde, 5 Millionen Mal zum Mond und zurück. Stellt euch das einmal vor. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist genial. Und darum sagt dann, ich höre jetzt hier auf, weil das ging ja noch weiter. All das ist unvorstellbar atemberaubend. Bitte. Alles nur Zufall? Alles von selbst irgendwie entstanden? Daran zweifle ich. Das ist nicht möglich. So viele Zufälle. Unmöglich. Und darum sagt der Apostel Paulus im Römerbrief, sagt er, indem sich die Menschen für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Und das stimmt tatsächlich, also ich glaube fast, dass das fast noch eine Untertreibung ist. Für mich ist es blanker Wahnsinn, so etwas glauben zu können, dass das alles Zufall wäre. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, dass wir uns mit solchen Büchern beschäftigen. Es heißt zum Beispiel, es heißt dann dort im Untertitel, Tipps für deine Gespräche mit Nichtchristen. Es sind sehr, sehr gute Gedanken drin, sehr, sehr gute Argumente drinnen, die uns zeigen, dass all das, was wir tagtäglich sehen und für selbstverständlich erachten, dass das nicht selbstverständlich ist und schon gar nicht zufällig entstanden sein kann. Paulus sagt dann an dieser Stelle im Römerbrief, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott. Gott ist nicht sichtbar, er ist unsichtbar. Aber er hat uns etwas Sichtbares hinterlassen, nämlich seine Schöpfung. Und daran können wir seine ewige Macht und sein göttliches Wesen erkennen. Und dann sagt er, die Menschen haben also keine Entschuldigung. Das heißt, das hat Konsequenzen, dass es einen Schöpfergott gibt. Wir haben eine Verantwortung vor Gott. Wenn alles zufällig wäre, dann ist ja egal, wie ich lebe, oder? Kann ich machen, was ich will? Aber nein, sagt Paulus, dadurch, dass es einen Schöpfergott gibt, dass es jemanden gibt, der mich geschaffen hat, der euch geschaffen hat, deswegen habe ich eine Verantwortung. Ich habe keine Entschuldigung. Denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zusteht, und blieben ihm den Dank schuldig. Das ist das, was wir heute machen. Wir danken Gott. Ganz bewusst, wir danken Gott für alles, was er uns geschenkt hat. Und dann sagt er weiter, sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen. Und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Es ist wirklich spannend, diese Verse zu lesen. Ich habe mir schon oft gedacht, der Paulus hat aber genau gewusst, was in 2000 Jahren alles kommen wird und hat das schon präventiv geschrieben. Die sichtbare Schöpfung ist, Entschuldigung, da wäre noch der Text gewesen, die sichtbare Schöpfung ist ein Hinweis auf den unsichtbaren Schöpfer. Und wenn es keinen Schöpfer gibt, dann ist alles sinnlos. Diese Konsequenz müssen wir also logischerweise wirklich annehmen. Es ist sinnlos. Und da freue ich mich, dass wir Gott danken dürfen, dass er alles geschaffen hat. Und es gibt eine ganz, 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 ganz einfache Formel und die lautet, von nichts kommt nichts. Ganz einfache Formel, von nichts kommt nichts. Es muss etwas da gewesen sein, es muss einen Urheber haben für diese Fülle an Intelligenz. Und es ist schade, wenn Menschen sagen, nein, nein, das ist alles nicht so, ich muss Gott nicht danken. Ja, wir müssen nicht, aber es ist das Schönste, was es gibt, wenn wir Gott danken dürfen. So möchte ich uns ermutigen, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir auch unseren Mitmenschen davon erzählen und ganz wichtig, wir müssen es natürlich zuerst selber tun. Unser Herz muss selber voll Dank und voller Begeisterung sein, so wie Urs letzten Sonntag gepredigt hat. Voller Dank, voller Begeisterung über diesen Gott. Heute danken wir für die Früchte der Erde. Und dann wollen wir aber auch bezeugen, dass dieser Gott, Vater, der Vater des Herrn Jesus Christus, seinen Sohn Jesus in die Welt gesandt hat, damit er uns von unseren Sünden erlöst. Ich habe zu Beginn erzählt von diesem großen Versöhnungstag. Und dieser große Versöhnungstag ist nichts anderes als ein Vorbild, eine Vorschattung, sagt man, auf Jesus Christus, das vollkommene Opfer, das alle Sünden hinwegnehmen kann. Und die Folge davon ist, dass wir uns freuen können. Und das ist das Wichtige, Geschwister, dass wir in Dankbarkeit sein dürfen und Freude über unseren Herrn haben wollen. Das wollen wir bezeugen. Ich bete noch kurz. Vater im Himmel, wir preisen dich für deine geniale Schöpfung, wie du alles schön geschaffen hast, wie du uns erfreuen möchtest dadurch, wie du deine Hand bis heute darüber hältst. Gib uns Gnade, dass wir all das mit wachen und offenen Augen sehen, zu deiner Ehre. Amen.